HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast ist Frau Dr. Gustava Everding. Ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, Frau Everding. Mein Name ist Michaela Wunderle. Frau Everding, Sie sind Ärztin und Familientherapeutin und Sie waren verheiratet mit dem Kulturmanager, Regisseur und Intendanten August Everding, der 1999 leider verstorben ist. Sie hatten mit ihm 4 Söhne und wie ich annehme...
Die habe ich immer noch.
Ja, Sie haben sie immer noch und wahrscheinlich auch schon viele Enkel inzwischen.
Ja.
Sie sind die Mitbegründerin der Hospizbewegung in Deutschland. So etwa Mitte der 80er Jahre haben Sie und Ihre Mitstreiter in München den Christophorus-Hospizverein ins Leben gerufen. Es war der allererste Hospizverein in Deutschland. Heute ist es der größte und mitgliederstärkste. Das Motto dieses Vereins lautet Leben bis zuletzt. Heißt das, solange es geht?
Ja, die Gründerin der Hospizbewegung hat immer gesagt, wir bringen nicht Tage in ihr Leben, also die Länge entscheiden, sondern wir bringen Leben in ihre Tage. Und im Grunde hieß der Satz, Leben bis zuletzt. Also das heißt, bis zu dem Moment, wo dieser Mensch dann geht.
Und gut, so gut es geht, leben bis
zuletzt. Ich denke mal, das war in der damaligen Zeit einfach eine wirkliche Bürgerbewegung. Wir hatten hier in München eben den Pater Reinhold Ibelacker, der diesen berühmten Film gedreht hat über das St. Christopher's Hospice in London. Und auf diesen Menschen hin sind eben sehr viele, die damals was machen oder ändern wollten, sind deswegen in München. Deswegen sagen sie auch, ist es der Mitgliederstärkste, weil damals war es die erste Anlaufstelle überhaupt.
Jetzt habe ich 2 Fragen. Sie haben gesagt, die Gründerin der Hospizbewegung, das ist...
Dame Dr. Cicely Saunders, eine englische Ärztin, das heißt, sie war Krankenschwester und sah eben in einer Londoner Klinik, wie in einem großen Bettensaal gestorben wird und laut und ohne in irgendeiner Form noch mit der heutigen Schmerztherapie, woraufhin sie dann sich nochmal als Ärztin hat ausbilden lassen, um genau in diesem speziellen Feld zu forschen. Und sie hat eben den Begriff vom Total Pain gebracht. Das heißt, der Mensch hat nicht, also von dem ganzen Schmerz, das heißt, es ist nicht nur da am Körper, wo es ihm weht, das tut ihm in der Seele weh, im Gemüt, es tut ihm weh, dass er Abschied nehmen muss von seinen Menschen um ihn herum, von seinem ganzen Leben, von den Dingen, die er nicht mehr, also es ist wie eine große Blüte, hat sie das immer gezeichnet, psychische, physische und soziale Schmerzen.
Haben Sie Frau Saunders persönlich kennengelernt?
Ich hatte noch das Glück, bei einer Tagung in London zu sein und das war insofern ganz spannend, die hieß damals Building Bridges, also Brücken bauen. Und es war der Übergang, wo man vom Hospice auch in England auf das Wort Palliative kam, Palliative Care. Wir haben leider nicht so einen schönen Gesamtausdruck, deswegen haben wir die Palliativmedizin, die Palliativpflege und so weiter und so fort. Aber Palliative Care, also genau dieser Übergang vom dem Wort Hospice oder Hospiz bei uns, den habe ich in London miterlebt.
Und dann haben Sie von damals gesprochen, das war Mitte der 80er Jahre, als Sie haben gesagt, da gab es eine wahre Bürgerbewegung. Aber wodurch wurde das denn ausgelöst?
Ja, durch diesen Film auch und nicht nur das, sondern die Menschen einfach feststellten, wenn Angehörige von ihnen in der Klinik lagen und das habe ich auch als Ärztin noch erlebt, dass es hieß, bei schwerem Krebs, jetzt können wir nichts mehr für sie tun.
Der klassische Arzt.
Der klassische Arzt sagt, und dann wurde man nach Hause zum Sterben geschickt. Und das war eben, was die Menschen drumherum einfach gesehen haben, das kann es doch nicht sein.
Sind es nicht auch die Jahre oder vielleicht schon ab den 70ern, dass die Medizin eine bestimmte Entwicklung genommen hat, also dass die Apparate Medizin, um so ein Stichwort zu sagen, sich damals ja auch...
Ich sag gerade die Leistungsbereite und auch in den Jahren wirklich explodierende Gerätemedizin einfach auch neue Möglichkeiten gebracht hat. Und es wurden Menschen am Leben erhalten, wo wir heute einfach das nicht mehr tun würden. Wo wir einfach sagen würden, dieser Mensch darf jetzt auf den letzten Weg gehen und da wird nicht mehr kuriert oder wie wir therapiert, sondern wir versuchen oder fragen, was ist jetzt für ihn wichtig? Wo sind die Schmerzen? Was kann ich tun?
Wir,
ich denke, das ist immer das Wort für das Team. Es ist nicht nur der Arzt, es ist die Schwester, es ist, wenn sie ein wirkliches, wie es heute ja auch gesetzlich möglich ist, das SAPV, das spezialisierte ambulante palliative Team, immer mit Arzt, Schwester, Sozialpädagogen und Geistlichen und was sonst noch an anderen Therapeuten gebraucht wird. Atemtherapeuten zum Beispiel, weil eine der vielen Komplikationen ja auch Atemnot ist, die nicht nur durch Angst entsteht, sondern auch wirklich manchmal durch die lokalen Schwierigkeiten im Menschen. Und also dieses Team, was eben zunächst auch ermöglicht, dass es zu Hause möglich ist, weil die meisten Menschen wollen gerne in der gewohnten Umgebung bleiben. Das geht oft nicht, weil es eben die Versorgung als solches muss immer, wie die Amerikaner zum Beispiel sagten, ein First Caregiver, ein Mensch da sein, der für dieses alles auch organisieren kann zu Hause.
Also wenn Sie sagen wir, dann ist damit gemeint die Arbeit im Hospiz und wie wir jetzt gehört haben, das ist immer Teamarbeit. Sie selbst haben sich auch daran beteiligt, als Ärztin, als...
Nein, sagen wir mal so, es ist für mich eben einfach sofort diese Vorstandsarbeit gekommen, weil in dem Sinne, ich hatte 16 Jahre zu Hause gewesen mit den 4 Kindern und habe dann erst wieder angefangen, meinen Zweitberuf als Gesprächstherapeutin zu machen. Und in der Zeit habe ich in dem Sinne das ganze medizinische Wissen nicht aufholen können. Das habe ich erst später wieder angefangen, als ich dann palliativmedizinisch hospitierte und so weiter. Aber als Ärztin persönlich nicht. Das waren andere Dinge. Es war die Auswahl der Menschen, die sich für Hospiz eigneten, oder die Schulung und dann die Führung des Teams und diese Dinge.
Das waren dann Ihre Aufgaben und Erfahrungen?
Das waren eher meine Aufgaben und dann auch die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. Und all diese Dinge werden das ja erst lokal, dann eben bundesweit und dann eben erst in die Landesarbeitsgemeinschaften. Das war eine ziemliche, ja, eine Lobbyarbeit, die ich eigentlich nicht so gern gemacht habe, aber es musste getan werden.
Ich glaube, Sie haben dafür auch den Ehrenpreis der Deutschen des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes bekommen und möchte erwähnen auch das Bundesverdienstkreuz und die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber und Gold. Haben Sie alles bekommen?
Den Bayerischen Verdienst, es ist eine lange Liste. Ich habe sogar 2 Bundesverdienstkreuze, lache ich immer, weil ich gar nicht weiß, wie ich sie eigentlich anziehen soll und es eigentlich immer vergesse.
Ja, ich wollte Ihre Auszeichnungen, Ihre Verdienste jetzt natürlich nicht schmälern, wenn ich sie nicht erwähnt habe. Der Punkt ist jetzt, also Sie haben den Ehrenpreis des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes bekommen, auch deswegen, weil es Ihnen gelungen ist, auf Ihre Initiative hin 1997 die erste Palliativstation in einem städtischen Münchner Krankenhaus einzurichten. Um das zu erreichen, haben Sie allerdings 10 Jahre lang verhandeln müssen. Was war denn daran so schwierig?
Ja, sagen wir so, es gab 13 verordnete Palliativstationen und wir fingen langsam an eben und wollten eben auch in einem Münchner Krankenhaus. Und da ging es darum, weil wir als Verein ja kaum Geld hatten, erstmal wie wird diese Ambulanz, was für uns immer entscheidend war. Wenn Sie eine Palliativstation haben, dann brauchen Sie auch im Vorfeld und auch in der Nachsorge eben ambulante Dienste. Und dafür haben wir eben einfach, ich habe 3 Gesundheitsreferenten Münchens erlebt, bis diese Station dann da war. Und ich bin sehr dankbar, aber ich glaube nicht nur deswegen, sondern das mit dem Ehrenpreis, sondern ich denke mal, dass ich zum Beispiel auch die zweite Akademie zur Ausbildung oder sagen wir mal zur Fortbildung für alle Berufe, die im Hospiz gebraucht werden, hier in München angeregt hat, die auch erst 3 Jahre bei uns am Christophorus Hospizverein war und jetzt in Großhadern als Akademie. als Christophorus-Akademie arbeitet, zusammen mit einer weiteren Palliativstation. Und insofern ist es ein bisschen schwierig, weil manches ist historisch gewachsen und deswegen war auch eben so diese Verwirrung, dass ich jetzt, wie erkläre ich das am besten, als die ersten Palliativstationen eingerichtet wurden, wie gesagt, das war damals von dem Gesundheitsministerium 13 angepeilt und dann saßen wir, so jedes Jahr trafen wir uns im Herbst, die Hospizleute, die schon arbeiteten in diesem Bereich und dann sagten ein Team, wir müssen am 1. Oktober eine Palliativstation eröffnen, können Sie uns mal sagen, was wir da machen müssen. Also insofern war historisch manches noch nicht so weit gewachsen und manches wurde auch dann vom Gesundheitsministerium hinein dirigiert und das ist so die Anfangszeit.
Welcher Zusammenhang besteht eigentlich zwischen der Entwicklung der Hospizbewegung und der Entwicklung der Palliativmedizin? Eins ist ja nicht ohne das andere denkbar.
Das war sicher nicht einfach. Da sprechen sich so einige dieser Themen an, die uns damals ziemlich viel Zeit und Kraft und Nerven kosteten. Ich habe so gesagt, obwohl es ja meine Kollegen sind, plötzlich hatten die Mediziner entdeckt, dass da auch ein weites Feld zu beackern ist. Und ich habe immer gesagt, das große Haus ist das Hospiz als Überschrift und ohne Palliativmedizin ist ein gutes Hospiz nicht möglich.
Also Palliativmedizin nicht gleichzusetzen mit Schmerztherapie, sondern es umfasst...
Umfasst viel mehr, wie das Wort ja aus dem lateinischen Mantel, als würde man einen Mantel um diesen Menschen legen. Und damit meine ich das, was ich am Anfang über das Total Pain gesagt habe. Und es hat sich jetzt herausgestellt, es gibt ja mittlerweile mehrere palliative Lehrstühle auch überall in der Welt.
Es ist auch in Deutschland jetzt ein Pflichtfach für Medizinstudenten geworden seit 2012.
Das war in München, wir waren die Ersten damals und vor allem nicht nur Pflichtfach, sondern es wird geprüft.
Prüfungsfach.
Weil wenn sie nicht geprüft werden, dann lernen sie auch nichts.
Mhm. Das heißt, der Arzt sagt jetzt, also wir könnten jetzt hoffen, dass wir von den Ärzten nicht gesagt bekommen, gegen Ende des Lebens bei einer schweren Erkrankung, wir können nichts mehr für sie tun, sondern dass der Arzt sagt, ich kann sie zwar nicht mehr heilen, aber ich kann sie begleiten und ihnen helfen beim Sterben. Ist das richtig?
Ja, und ich werde Ihnen erklären, was möglich ist und sie sagen mir, was sie möchten und dass es ein Dialog ist. Nicht so wie früher eigentlich, dass es hieß dann so, der Chef eines Teams ist immer ein Arzt, das würde ich nicht sagen, sondern der Patient, der leitet das oder der leitet es natürlich nicht, aber er ist der Wichtigste und die Führungsposition.
Er führt, aber er braucht auch Fürsorge und da die Balance zu finden, das ist dann die Kunst.
Ich denke mal, manche Patienten können es ja auch in dem Sinne gar nicht mehr so formulieren und Angehörige eben auch nicht und sind angewiesen auf das Wissen der Ärzte und vor allem der gut ausgebildeten Palliativschwestern.
Glauben Sie denn, dass durch den bewussten Umgang mit dem Thema Sterben und dem Thema Tod es möglich ist, die Welt leichter zu verlassen?
Das glaube ich auf gar keinen Fall. Es hängt sicher sehr davon ab, wie ich gelebt habe. Es hängt sehr davon ab, ob ich mich damit befasst habe. Ich habe Menschen gekannt, die nie darüber nachgedacht haben und gut gestorben sind und umgekehrt.
Frau Dr. Everding, wir hören jetzt Musik, die Sie sich gewünscht haben. Das sind gregorianische Gesänge zum Lob Gottes. Ein solches musikalisches Gotteslob haben Sie sich gewünscht. Das ist Vieni Sancte Spiritus, eine Aufnahme mit Les Chœurs du Pierre Galin aus Fribourg.
Danke, dass Sie das gefunden haben.
Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue radium.
Veni Pater Pauperum, veni Data
Dulcis
Gespräch mit Michaela Wunderle bei Doppelkopf auf HR2 Kultur heute Dr. Gustava Everding, Ärztin, Familientherapeutin und Urgroßmutter der deutschen Hospizbewegung. Warum nennen Sie sich eigentlich Urgroßmütter, Frau Everding? Großmutter hätte doch auch gereicht.
Ich weiß gar nicht, ob das von mir ist, aber irgendwann wird man immer älter.
Na gut, Sie sind ja im wahren Leben Großmutter. Urgroßmutter noch nicht?
Nein, obwohl meine älteste Enkelin schon 24 ist, aber ich bin es noch nicht.
Sprechen wir jetzt aber über Ihr Leben und über Ihre Ehe mit August Everding, der 1999 gestorben ist. August Everding war einer der ganz Großen im deutschen Kulturbetrieb, Regisseur, Manager, Intendant, Generalintendant und ich glaube in Bayern auch Staatsintendant. Gut, das war er alles natürlich noch nicht, als Sie ihn kennengelernt haben. Wie und wo haben Sie ihn denn kennengelernt?
Das war, als ich zum Studium nach München kam. Und nach dem Physikum, und er war damals Schauspieldirektor an den Kammerspielen. Das ist hier das städtische Haus. Und da wir aus der gleichen Stadt sind, hatten wir so, immer wer nach München als Studentin kam, wurde zum Herrn Everding geschickt, damit er sich dort vielleicht für Karten oder so bei ihm bemüht. Und so kannte ich ihn schon, weil er auch zu Hause bei meiner Mutter aus- und eingegangen ist. Aber wir haben uns erst hier richtig kennengelernt.
Also richtig kennengelernt heißt verliebt.
Ich würde es so nennen, ja.
Ja, also er war ein Gast bei Ihnen zu Hause. Die Stadt war Bottrop, ist das richtig?
Bottrop im Ruhrgebiet. Und wir haben uns nicht, er ist ja 12 Jahre älter. Also als ich in die Schule kam, da hatte er Abitur. Also insofern, aber die Brüder meiner Mutter im Studium, da ist er wohl diese Verbindung gekommen. Außerdem ist sein Vater der Organist unserer Kirche gewesen und mein Großvater. Und sein Vater, die haben nach dem Krieg verhandelt über die Pfeifen für die Orgel unserer Kirche. Also die Familien kannten sich.
Aber gefunkt hat es dann erst, als Sie zum Studium nach München gekommen waren. Sie sind 1940 geboren, Frau Everding, und sind während eines Bombenangriffs zur Welt gekommen. Ist das richtig?
Es wurde mir immer so erzählt, weil ich bin 4 Wochen zu früh. Und es gibt wohl eine Erzählung, dass meine Mutter ihren Arzt anruft und sagt, was soll ich denn machen, wenn eine Bombe kommt? Und dann sagt, dann steigst du ins Taxi und fährst in die Klinik. Also so wird es erzählt. Aber damals, wie gesagt, war meine Mutter mit uns unten in Schwarzwald. Und das ist für mich immer noch so das Heimatgefühl. Ein Forsthaus am Wald und eine Kindheit in Natur und Einklassengrundschule und so weiter.
Also der Bombenangriff war im Schwarzwald?
Nein, der Bombenangriff war oben im Ruhrgebiet, wo meine Mutter zu Besuch war.
Und danach sind Sie...
Und dann sind wir wieder runter ins, es ging damals hin und her, das war eben die Onkels waren zum Teil in Lazaretten schwer verwundet und so hat meine Mutter immer mit uns kleinen Mädchen, ich habe eine ältere, 14 Monate ältere Schwester und es wird erzählt, dass wir mit ihr von einem Lazarett zum anderen und dann immer wieder so hin und her.
Ihr Vater ist gefallen, als Sie 3 Jahre alt waren, das heißt, Sie haben keine Erinnerung?
Gar keine.
Hat es denn dann männliche Vertreter in der Familie gegeben?
Oh ja, der Großvater, ein sehr jugendlicher und sehr, ich sag immer, ein Soll- und Haben-Kaufmann. Und was mir als Bild so, weil wir eben die Gregorianik gehört haben, wie dieser an sich so mächtige Mann in der Kirche über seinem Gebetbuch saß, also das hat mich schon als kleines Mädchen tief beeindruckt. Dazu die 3 damals noch unverheirateten Brüder meiner Mutter, also und wir wohnten alles, war eine Großfamilie. Mit 8 Jahren, wie gesagt, war ich wieder nach Bottrop gekommen und ab da hatte ich eben doch laufend männliche Vorbilder, ja.
Ja, aber festzuhalten bleibt, Sie sind ein Kriegskind und haben auch entsprechende Erfahrungen von wahrscheinlich Angst, Verunsicherung, Verlust.
Ich habe es so nicht gemerkt. Es gibt die Geschichte, bei uns war ja im Schwarzwald eben die französische Besatzung und wie die Marokkaner kamen mit ihren Zelten und Pferden und bei uns gab es so eine Glasveranda, wo sie hätten schlafen sollen. Nein, die waren draußen und hatten Feuer und ich bin strahlend ins Haus gelaufen und habe gesagt, Mami, die heiligen 3 Könige sind gekommen.
Also Sie fanden das dann eher kurios oder aufregend, ja.
Ja, der Krieg als solcher nicht, außer dass, wie gesagt, der Älteste, dieser mein Patenonkel zum Beispiel, in Frankreich verletzt wurde und dann von den Amerikanern, Gott sei Dank, ausgeflogen wurde und mit einer schweren Kopfverletzung dort operiert wurde. Er kam halbseitengelähmt, ein ganz junger, sportlicher Mann, zurück. Und auch der zweite Onkel, dem sie die Schulter weggeschossen hat, wenn die beiden nicht nach Amerika ausgeflogen wären, sondern in russischer Gefangenschaft, hätten sie nicht überlebt, weil es war der Beginn erst der Antibiotika und all dieser Dinge. Und deswegen hat für mich immer die Beziehung zu Amerika auch eine große Rolle gespielt.
Als das rettende Land. Sie haben ja schon gesagt, die Familie, die Mutter ist immer gewechselt zwischen dem Schwarzwald und dem Ruhrgebiet. Ihre Familie ist badischer Adel. Ihr Mädchenname ist von Vogel.
Ja, das ist, da gibt's so lustige Geschichten dazu, die man vielleicht nicht so verbreiten sollte, aber es gibt eben badische Hure Adler, heißt das so auf badisch. Das heißt, der Karl, der Großherzog, der Karlsruhe gegründet hat, hatte so viele Amazonen, mit denen er durch die Wälder ritt, und eine von denen muss eine meiner Urahnen gewesen sein. Und so sagte einer der Onkels immer, das hörte der Bode meines Vaters, das war so ein ganz aufrechter, der hörte das sehr ungern, aber er war auch derjenige, der für mich mit Ahnenforschung einfach immer ganz spannend war, und ich habe mich immer für die Vorgänger der Familie interessiert, und da eben durch diese adligen Damen eben die Kirchenbücher auch weitergingen als über den 30-jährigen Krieg, wo die auf den Schlössern hat man die Unterlagen länger aufgehoben. Deswegen gibt es bei uns eine ziemliche Adelsvorgeschichte. Ja.
Im Badischen gibt es da auch ein Familienschloss?
Nein.
Das hatten Sie nicht. Aber Sie haben das Leben Sie sind von der Herkunft her eigentlich eine höhere Tochter.
So wurden wir genannt, ja. Wir durften nur in den Stadtpark, in die Schule und in die Kirche.
Auch in Bottrop.
Aber im Stadtpark nur in Begleitung.
Auch, das galt auch noch in Bottrop in der Nachkriegszeit, wo alles verwüstet war.
Wir durften kein Eis essen auf der Straße. Und ja, also als wir einmal so 4 Wochen in Frankreich im Internaten waren und meine Schwester und ich waren zusammen in Dijon, hat die Internatsleiterin uns immer wieder bestellt und hat später der Direktorin erzählt, es war so schön, ich habe mir immer die Knickse, weil wir hatten noch gelernt, wie das man einen Knicks macht, mein Bruder hat noch Handkuss gelernt, also so.
Frau Everding, ich bin beeindruckt. Also Französisch haben Sie gelernt, sicherlich auch Reitunterricht gehabt und so.
Ja, den habe ich mir schwer erkämpft. Also mit 10 endlich durfte ich dann. Ich war eine wilde Pferdenarrin, bis ich dann mit 32 hier vom Pferd fiel und meinen ersten Wirbelbruch mir holte und seitdem eigentlich kein Pferd mehr bestiegen habe, weil ich schon 3 Söhne hatte. Das ist einfach, wenn man 3 Monate ausfällt, das war damals noch so. Das war zur Zeit der Olympiade. Mein Mann hatte ja die Anfang- und die Schlussfeier inszeniert. Und die
also ganze 72
Kultur.
War das, ja?
72. Und da lag ich eben 3 Monate in der Klinik. Und das ist eine Zeit für eine Familienmutter, das ist nicht so günstig.
Ja, aber hat denn diese lange Zeit des Liegens und des Stillstand vielleicht auch dazu beigetragen, dass Sie dann später sich der Hospizbewegung, der Idee der Sterbebegleitung haben nähern können?
Es hat natürlich mein Leben verändert. Ich möchte das doch sehr deutlich sagen. Erstens war ich gerade fast 10 Jahre verheiratet und ich denke mal so die Entwicklung, weil ich war ja sehr jung, als ich meinen Mann kennenlernte, so, dass wir uns mehr aufeinander zubewegt haben. Und ich einfach in diesen 10 Jahren so unendlich, ich habe immer gesagt, ich bin aus dem Karussell ausgestiegen. Ich hatte kaum Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich habe einfach funktioniert. Und wenn Sie jedes Jahr ein Kind bekommen, mit dem ersten Staatsexamen machen, mit den anderen beiden jeweils ihre medizinischen Absolvation, bis sie zur Approbation sind, das ist schon eine ganz schön anstrengende Zeit. Aber diese erste Liegezeit hat einfach, vor allem weil dieser Bruch so eingreifend war, dass eben sehr nah am Querschnitt, hat man immer gesagt, da fangen Sie schon darüber nachzudenken, in was für eine Gefahr ich mich da begeben hatte. Und aber das mit dem Hospiz kam erst ein bisschen später. Ich habe immer gesagt, weil auch da die meisten Menschen über den Anfang, über den Tod nachzudenken, so über 40, da beginnt es. Weil wer wird schon 80? Heute viele. Aber wenn man immer so sagt, die Midlife-Crisis mit 50, habe ich immer gesagt, wie viele Hundertjährige kennen Sie denn?
Also wir haben gerade davon gesprochen, Sie waren oder sind eine höhere Tochter. Das Medizinstudium war aber selbstverständlich offenbar. Und Sie haben dann auch eine Doktorarbeit verfasst, haben aber wenig praktiziert oder doch?
Nein, ich habe diese 3 Jahre bis zur Approbation gemacht.
Spezialisiert worauf? Oder
nein, gar nicht. Das wäre für allgemein gewesen. Heute gibt es da andere Bestimmungen. Mhm. Aber ich wollte einfach fertig sein. Das war für mich wichtig. Und meine Mutter als Kriegerwitwe hat auch sehr Wert darauf gelegt. Als ich nämlich mit 20 durchs Physikum gefallen bin, wollte ich dann was mit Kunst machen, weil ich wollte immer Malerin eigentlich werden. Und dann hat sie gesagt, das kannst du alles machen, aber erst wiederholst du nochmal die Prüfung.
Aber diese Ausbildung, diese hochqualifizierte Ausbildung, die haben Sie dann aufgegeben, also davon haben Sie dann Abstand genommen von dieser entsprechenden Berufstätigkeit und sind dann Hausfrau und Mutter geworden.
Ja, wenn Sie das im Pass so ausdrücken wollen, aber ich blieb und war immer Ärztin. Also ich meine, ich möchte das vehement sagen. Wenn man seinen Pass verloren hat und dann plötzlich fragt der Beamte, was machen Sie heute, Hausfrau und Mutter? Ich wollte immer protestieren, weil ich fühlte mich als Ärztin. Das bleibt man ja.
Ja, aber Ihr Lebensmittelpunkt war dann die Familie.
Natürlich, 16 Jahre war ich dann zu Hause, was ja auch mit diesem Mann ein wirklich spannendes und interessantes und ein großes Feld für Menschen kennenzulernen, Kunst kennenzulernen. Gott, wir waren immer im Konzert gewesen, aber Oper und Theater war in dem Sinne nicht so ständig da.
Also Ihr Mann war 12 Jahre älter als Sie, haben wir schon gehört. Er stand im Rampenlicht, Sie standen sozusagen an seiner Seite, aber doch eher im Schatten. Das hat aber gut funktioniert.
Ich habe den Schatten immer sehr gern gehabt.
Als Sie dann ins Berufsleben zurückgegangen sind, nach 16 Familienjahren, Sie haben dann diese zweite Ausbildung als Familien- oder Gesprächstherapeutin gemacht, hat Ihr Mann dann so unterstützt, wie Sie ihn unterstützt hatten?
Das kann man so nicht sagen. Unser Jüngster, der war damals 6 Jahre alt und kam in die Schule. Und wenn ich dann am Wochenende mal eine Fortbildung hatte, sag ich, ja, habe ich ihm das gesagt. Und dann sagte er, ja, und wer kümmert sich um Johannes? Und dann habe ich gesagt, wie wär's denn mal mit dem Vater? Das war so ein Spiel zwischen uns, weil ich natürlich wusste, dass er keine Zeit hatte und das alles organisiert habe. Das war kein Thema, weil ich denke mal, seine Arbeit als solche habe ich immer als wichtig angesehen.
August Everding ist mit 72 Jahren gestorben, mit 70 Jahren, also viel zu jung auf jeden Fall. Er hatte Krebs und hat aber dann sein aktives öffentliches Leben weitergeführt, wie zuvor und bis zuletzt, das ist richtig. Wie haben Sie ihn denn da begleiten können?
Ich denke, durch die wirklich Unterstützung des Hospizvereins und all dieses, was inzwischen Wissen, was ich angeeignet hatte, konnte ich ihm wirklich ein Leben bis zuletzt ermöglichen. Er hat bis zum letzten Tag immer wieder im Büro, war immer im Büro. Ich konnte ihn auch spritzen, die Schmerzmittel und diese Dinge. Er war auch einmal auf der Palliativstation, obwohl er sich da mit Händen und Füßen wehrte. Aber das waren herrliche, für ihn glaube ich, auch ganz schöne Tage, weil sein Bett war immer umlagert. Alle Ärzte und Schwestern haben sich an seinen Erzählungen natürlich gefreut. Und also sagen wir mal so, er wusste oder er hat schon sehr früh, das erzählten immer Menschen, wenn sie ihn gehört haben, seit du Hospiz machst, kommt in jeder seiner Reden oder Vorträge, kommt immer der Tod vor. Ich glaube nicht nur, dass es so war, sondern dass er als gläubiger Mensch schon immer so gelebt hat.
Mit dem Gedanken an den Tod?
Ja.
Frau Everding, Sie haben sich als zweite Musik jetzt ein Konzert des Flötisten James Galway gewünscht. Der wird genannt der Mann mit der goldenen Flöte, weil er so schön spielt. Was verbinden Sie denn mit ihm?
Also mein Mann spielte auch Flöte. Der spielte erstens alle Instrumente. Da war ich mit meiner Geige ein ganz kleines Licht. Und ich erinnere mich so an unsere ersten Ehejahre, wenn er eine Platte von Dolmetsch, das ist also nicht diese Querflöte, sondern das sind die Treble Recorders, die alten Holzflöten, dann spielte er die zweite Stimme einfach dazu. Also für mich war dieser Flötenklang immer etwas, was man auch mit ihm verbunden hat.
Sie selbst spielen wahrscheinlich Klavier.
Ich habe eben Geige und meine Schwester Klavier, das war bei uns so. Ich habe es dann versucht mit den Söhnen mal, aber wir haben es nur bis zum Flötenquartett gebracht. Also jeder hat irgendeine der größeren Flöten gehabt. Aber Klavier ist, wenn Sie das so spät lernen, ist schwierig.
Sie hören jetzt Ballet, das Finale aus der Petite Suite von Claude Debussy, James Galways mit dem Chamber Orchestra of Europe. Sie hörten die Wunschmusik von Frau Dr. Gustava Everding, die heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur zu Gast ist im Gespräch mit Michaela Wunderle. Frau Everding, wir haben schon über Ihren Beitrag zur Entwicklung der Justizbewegung und Hospizarbeit in Deutschland gesprochen. Die Justizbewegung will den Sterbenden einen würdevollen Tod ermöglichen. Die Frage der Patientenautonomie spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Patient soll führen, wie Sie gesagt haben. Autonomie und Selbstbestimmung des Kranken, der Kranken, nehmen auch die Befürworter der Sterbehilfe für sich in Anspruch. Welchen Unterschied sehen Sie da? Sterbehilfe, Sterbebegleitung?
Es ist für mich sehr schwierig, das so mit einem Satz vielleicht zu beantworten, weil ich in unseren Anfängen hatten wir sehr viel zu tun mit der Gesellschaft vom ATHOP.
Entschuldigung, mit der Gesellschaft vom?
Das humanes Sterben, was der Herr ATHOP damals gegründet hatte. Und mussten dauernd diesen Unterschied erklären. Ich muss gestehen, dass das zum Teil Kampfformationen waren. Anders kann man das wirklich nicht beschreiben.
Wie verliefen die Kampffronten, die Linien?
Ja, die Hospizbewegung geht davon aus, dass eben die von dem christlichen Menschenbild und dass uns nicht gegeben ist, unser Leben zu beenden. Und so, denke ich mal, ist eben der Wunsch, und heute kann man das schon kaum noch verstehen. Deswegen kam ich eben ein bisschen in Erklärungsnot, weil heute ist die Patientenautonomie oder dieses Bewusstsein der Menschen so viel stärker geworden, dass sie selber bestimmen wollen. Das war früher nicht so. Und das merke ich doch immer stärker, weil wenn Sie diesen Satz früher in Hospizkreisen gesagt hätten, dann wären Sie geächtet oder dass man sich über einen freiwilligen Austritt aus dem Leben unterhält, so wie man es heute ganz normal kann. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Mich hat da sehr beeinflusst ein Buch vom Küng von
Hans Küng und Walter Jens vielleicht?
Küng und Walter Jens, menschenwürdig sterben. Und da steht dieser Satz, der mir immer eine Leitlinie war. Er hat uns damals, der Schöpfer hat uns gesagt, macht euch die Erde untertan. Wir können heute bestimmen, wann und ob wir ein Kind haben wollen, also ein Leben beginnen. Und warum soll ich nicht nach meinem Leben mein Leben in die Hände des Schöpfers zurückgeben? Und mit dieser Formulierung haben wir uns auch diesen Wünschen der Patienten, denn das ist ja nicht von ungefähr, dass ein Schmerzgeplagter und ein Mensch, der auch ein erfülltes Leben gehabt hat, sagt, jetzt ist es genug. Ich meine, es gibt da wunderschöne Stellen beim Bach auch. Bach, der so viel Tote erlebt hat in seiner eigenen Familie und das Sterben um ihn herum. Und da gibt es die Choräle, dieses, es ist genug.
Also Sie haben Verständnis für den Selbstmord zum Beispiel von unheilbar Kranken?
Ich habe Verständnis, ja.
Aber wie ist es denn jetzt mit der aktiven Sterbehilfe?
Ich möchte nur ein Wort verbessern.
Ja?
Ich würde es nicht Mord nennen. Selbstmord nennen, sondern das ist, ich beende mein Leben. Das ist vielleicht so, auf diese Worte Wert zu legen, gerade in diesem sensiblen Bereich ganz entscheidend. Freitod ist vielleicht ein Wort, natürlich ein bisschen umschreibend nur, Aber
gut, dann sage ich Freitod. Und zwar würde ich dann gern wissen, wie stehen Sie zu dem assistierten Suizid oder Freitod, wie er in der Schweiz legal ist und für Geld zu haben ist?
Ja, das ist genau der Unterschied, den Sie gesagt haben. Wenn dieser Mensch, so bin auch das öfter gefragt worden, auch von näheren Menschen, mir nahestehenden Freunden, und haben die sogar sagten, ich weiß, du wirst es nicht tun, aber ich möchte dich fragen. Dann habe ich gesagt, du hast das Entscheidende schon gesagt. Ich kann es nicht und ich werde es nicht machen. Aber das muss jeder für sich selber. Und heute gibt es ja mittlerweile die veränderte Gesetz zur Sterbe und dass der assistierte Suizid auch von Nahestehenden, obwohl man das noch definieren müsste, nicht mit Strafe belegt wird. Also da bewegt sich was und wie ich glaube.
Es ist verboten, aber es wird nicht bestraft.
So, ja. Es ist immer verboten, aber es ist nicht bestraft. Und da verändert sich etwas. Und das meinte ich eben, wo ich sage, das Bewusstsein der Menschen hat sich sehr verändert. Früher hätte doch kein Patient gewagt, gegen den Rat eines Ärztes etwas oder sich was zu wünschen. Und heute wird wirklich gefragt.
Ja, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Vorstellung eines natürlichen Todes, also man hört auf zu essen und zu trinken, legt sich hin und stirbt, vielleicht und hoffentlich friedlich, das gibt es ja eigentlich überhaupt nicht mehr.
Ja, weil dieses, was die Medizin geschafft hat, den Menschen am Leben zu erhalten, wenn man böse will, könnte man ja sagen, es ist eine Verhinderung des Sterbens. Also es ist, das darf ich nicht laut sagen als Ärztin, ein Eingriff in einen Sterbevorgang. Aber wenn der Mensch selber den Wunsch hat, ich habe es gerade erlebt, dass ein Ehepaar, sie 95, er 96, er ist 14 Tage nach ihr gestorben und wie mir die Töchter erzählten, weil er entschieden hat, er war auch Arzt, dass er wirklich nicht mehr essen und trinken will. Und das, was Sie jetzt sagen, gibt es wieder.
Das gibt es auch. Um selbstbestimmtes Sterben, Frau Everding, geht es auch bei der Patientenverfügung. Seit 2009, nach jahrelangem politischen Streit, ist jetzt der Wille des Patienten bindend und muss in jedem Fall beachtet werden. Nur frage ich mich, kann denn eine Patientenverfügung, die ich in einem gesunden Zustand verfasse, später in der Endphase überhaupt nutzen?
Ich habe dazu immer gesagt, weil wir haben damals eine der wirklich wichtigsten, die auch vom Justizministerium übernommen wurde und die meistverkaufte Broschüre der Bayerischen Staatsregierung wurde. Ich sage das immer wieder mit Freude, weil es so eine wichtige Sache ist. Nein, ich sage immer, die Betreuungsvollmacht ist fast noch wichtiger als das, was ich in eine Patientenverfügung schreibe. Denn wenn ich einen Menschen oder zwei Menschen benenne, die für mich entscheiden, wenn ich nicht mehr oder in diese Phase komme, wo es dann wirklich soweit ist, und ich sage jedem, bitte redet mit euren Kindern, mit euren Freunden, vor allem sucht euch junge Hausärzte, redet mit ganz vielen Menschen darüber, was ihr nicht mehr wollt. Und ich denke mal, dass das ein größerer Schutz ist, als wenn ich eine Patientenverfügung, die ich auch irgendwo so schnell gar nicht zur Hand habe. Mir hat neulich eine alte Freundin, die ist jetzt 89, gesagt, ich habe in meinem Führerschein einen Zettel, da steht nicht mehr wiederbeleben. Sag ich würde mir am liebsten so ein Einbahnschild auf den Hals machen, wo steht, ich möchte nicht intubiert werden. Wenn ich gestorben bin und dort liege und man mich wiederholen will, das will ich nicht mehr. Aber ich meine, im Grunde genommen muss es ein Arzt, wenn er jemand findet. Der guckt ja nicht erst in mein Portemonnaie.
Nicht? Ja, ein Arzt ist dazu da, das Leben zu retten. Das ist die Definition bis heute und es sollte auch dabei bleiben. Ja. Haben Sie denn selbst eine Patientenverfügung oder haben Sie sich mit einer Betreuungsvollmacht abgesichert?
Ich habe diese Patientenverfügung nicht in dem Sinne so ausgefüllt, wie Sie gefragt haben, sondern ich habe eben meine beiden jüngsten Söhne, die auch hier in München sind, so ausführlich darüber instruiert und diese Vollmacht unterschrieben. Und mein Mann hat sich da auch voll auf mich verlassen. Und wir hatten einen Zettel, den ich jedes Mal, wenn ich in die Klinik musste, mit ihm wieder gezeigt habe, obwohl die Oberärzte und alle in der Nothilfe uns schon kannten. Aber ich habe es immer mitgenommen. Er wollte nur noch Bluttransfusion und Schmerzmittel. Und das ist, in seiner Phase war es schon klar, was er brauchte. Aber bei den meisten, wie Sie richtig sagen, ist es ja nicht. Dass sie einfach das sehr viel früher ausfüllen und dann in den besonderen Zustand, in den sie kommen, einfach nicht mehr eigentlich beschreiben können.
Frau Everding, wie lange sollte man ein Leben künstlich verlängern? Es gibt ja immer diese Fälle, in Italien gab es jetzt vor 1, 2, 3 Jahren den Fall einer jungen Frau, die ist 17 Jahre im Koma gelegen und dann hat der Vater endlich einen Gerichtsbeschluss erwirken können, dass die Geräte, die Apparate, die sie am Leben gehalten haben, abgestellt wurden. Er wurde deswegen als Mörder bezeichnet. Das war jetzt ein Beispiel. Also nochmal die Frage, wie lange sollte man, kann man ein Leben künstlich verlängern?
Ich glaube nicht, dass Sie von mir da eine Zahl erwarten. Ich erinnere mich sehr deutlich, als damals unser vorheriger Papst so schwer krank war und eigentlich im Sterben lag.
Wojtyla.
Ja, dass damals die Wogen hochgingen über Amerika, über Terry Schiavo. Ich habe immer diese, das war eine 15 Jahre im Koma liegende junge Frau gewesen. Und der Mann hatte schon eine neue Familie und hat es geschafft, gegen die Eltern von Terry Schiavo das durchzusetzen, dass sie die Geräte abstellen. Und sie ist dann in einem Hospiz ganz friedlich dann eingeschlafen. Und ich denke mal, das ist eben einfach die Schwierigkeit der Entscheidung, die aber für die Angehörigen als solche, jetzt wenn Sie wahrscheinlich an Holland auch denken, Ich habe eine holländische Schwiegertochter und diese Unterhaltung, sagt sie, bei uns gibt, oder ich habe neulich Zahlen gelesen, in Holland gibt es ganz, ganz wenig Menschen im Wachkoma, wenn Sie das mit unseren Zahlen hier vergleichen. Aber gut, das ist ein zu weites Thema, weil dort gibt es, nach 6 Monaten wird überlegt, ob...
Ob man abstellt.
Ja.
Sie kennen sicherlich die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross.
Ja, ich hatte in meiner Ausbildung zur Ehe-, Familien- und Lebensberaterin eben eine Möglichkeit, mit ihr ein Seminar zu machen. Und das hat mich tief bewegt, vor allem, weil das sich da der Hauptberuf und meine ehrenamtliche Arbeit sich so begegnet sind. Und sie hatte den entscheidenden Satz, dass man eben einfach seine Dinge noch ordnet, bevor also man in die letzte Phase kommt. Und das war auch immer so mein Auftrag mit den Menschen, die zu mir kamen, dass ich sagte, regelt das jetzt, die Schwierigkeiten zwischen einem Paar oder zwischen Vater und Tochter und Mutter und Tochter, weil dann belastet ist nachher nicht dieses letzte Lebensphase.
Frau Kübler-Ross war auch überzeugt, dass der Tod eine befreiende Erfahrung sei. Sie hat davon gesprochen, dass der Geist sich vom Körper löst wie der Schmetterling aus dem Kokon. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Everding? Ist der Tod für Sie ein Ende oder ein Übergang?
Ich würde es immer einen Übergang nennen, weil wenn Sie das Logo des Hospiz, der Hospizbewegung, also auch der Bundesarbeitsgemeinschaft oder die heißt ja heute anders, nicht? HP irgendwas, ja. Also die das ist das Logo, was auch der Christophers Hospizverein, das hat einer meiner Söhne entwickelt und da haben wir lange drüber diskutiert. Und das ist, wenn Sie sehen, die Sonne, die auf der einen Seite der Erdkugel untergeht und auf der anderen aufgeht. Und so würde ich diesen Übergang erklären.
Ist christlich auch inspiriert natürlich?
Ich denke schon, ja.
Ja.
Ich bin ein katholisches Kind.
Also gläubige Menschen sterben die leichter? Also gläubige Menschen, für die es ein Leben nach dem Tod gibt?
Ich glaube nicht, weil Sterben, der Tod als solche ist ja nicht der Punkt, sondern wie hat der Woody Allen so schön gesagt, ob er Angst hätte vor dem Tod oder vom Sterben, sagt er, nee, ich will nur nicht dabei sein.
Ja, das ist das Schlusswort, Frau Everding. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier im Studio bei Doppelkopf HR2 zu Gast waren. Zum Schluss hören wir nochmal eine Musik, die Sie sich gewünscht haben. Das ist Antonio Vivaldi, das Konzert für 2 Trompeten. Wir hören das Allegro, das ist der erste Satz. Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.